Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Der Marktplatz liegt still unter dem dunklen Augusthimmel. Es ist eine laue Sommernacht im Jahr 1918. Die Häuser reihen sich schwarz und verschlossen aneinander. Kein Wagen rollt mehr über das Pflaster, kein Gespräch hängt in der Luft. Nur aus den Fenstern des Wirtshauses fällt noch Licht auf die Straße. Dann löst sich aus der Dunkelheit eine Gestalt. Sie bleibt einen Augenblick mitten auf dem Marktplatz stehen, reglos, den Blick auf ein erleuchtetes Fenster im ersten Stock eines Hauses gerichtet. Dahinter ist ein Mann zu sehen, ein Polizist. Er trägt noch seine Uniform. Der Lauf eines Gewehrs hebt sich. Ein Schuss zerreißt die Stille. Glas splittert. Im Haus hinter dem Fenster bricht der Polizist zusammen. Für einen Moment ist wieder alles still, als würde der ganze Ort den Atem anhalten. Dann verschwindet der Schütze in der Nacht. Zurück bleibt nur der grelle Lichtschein im Fenster und die Frage, wer hatte schon gewusst, dass dieser Schuss fallen wird? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Ja, und heute geht es also um den Mord an einem Polizisten und noch viel spannender um eine Verschwörung, die da im Hintergrund steht und auch um drei Frauen, die maßgeblich diese Verschwörung vorangetrieben haben und an diesem Mord beteiligt gewesen sein sollen. Dazu gleich später mehr. Ich sag euch, heute bin ich alleine im Studio und das ist immer ein schweres Indiz dafür, dass es um einen historischen Fall geht. So ist es auch. Die Tat hat sich nämlich schon im Jahr 1918 ereignet. Nichtsdestotrotz sind diese ganzen Zusammenhänge so komplex und so spannend, dass ich euch diesen Fall unbedingt erzählen wollte. Gearbeitet habe ich, wie ihr das von mir gewohnt seid, mit den historischen Akten in diesem Fall. Gleich zu Beginn will ich noch eine Sache dazu sagen. Normalerweise verändern wir bei Crime daheim die Namen der Betroffenen in den Fällen. Das dient einfach dem Persönlichkeitsschutz. Aber in diesem Fall ist es leider so komplex, dass ich einfach die Vornamen und die abgekürzten Nachnamen verwendet habe. Es sind also die echten Namen, aber in Kurzform. Das liegt, wie gesagt, einfach an der Fülle der Namen, die in diesem Fall eine Rolle spielen. Und um da selber nicht durcheinander zu kommen und euch auch nicht durcheinander zu bringen, habe ich mich für diese Variante entschieden. Wenn wir mit diesen historischen Akten arbeiten, dann gehen wir ja normalerweise so vor, dass wir diesem Ermittlungsverlauf eigentlich stringent folgen. Das heißt, wir fangen an bei der Auffindung meistens einer Leiche oder wir fangen an mit dem ersten Polizeibericht. Wir folgen also diesen Akten und erzählen Schritt für Schritt, wie es zu dieser Tat gekommen ist. Und die Ausgangssituation ist quasi die, die die Ermittlungsbehörden vorfinden. Diesmal gehen wir ein bisschen anders vor, weil die Tat an sich eigentlich relativ unspektakulär ist, beziehungsweise sie ist einfach sehr schnell erzählt. Aber was an diesem Fall einfach super spannend ist, ist dieses ganze Milieu, in dem die Tat stattfindet, diese Verschwörung, die da im Hintergrund steht, die Zusammenhänge, die Verdächtigungen, wie sich das Ganze später nach dem Urteil auch noch weiterentwickelt. Deswegen seht es mir nach, dass wir diesmal eben nicht den Ermittlungen folgen, sondern ein bisschen inkonsistent das Ganze erstmal aufbauen. Aber ihr werdet sehen, es wird am Ende auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend werden. Legen wir also los damit, mit was wir uns heute beschäftigen wollen. In der Nacht des 4. August 1918 wird der Gendarmerie-Nachtwachtmeister Johann M. im Landkreis Kelheim erschossen. Der Mann, der den tödlichen Schuss abgab, war Andreas W. Doch damit, wie schon angekündigt, beginnt die Geschichte dieses Falls erst. Die zentrale Frage der umfangreichen Ermittlungs-, Gerichts-, psychiatrischen, Strafvollzugs- und Gnadenakt lautet nämlich nicht nur, wer Johann M. tötete, sondern besonders wichtig ist die Frage, wie ist es überhaupt zu dem Mord gekommen? Warum musste M. sterben? Hatte Andreas W. den Mord alleine geplant? War die Tat Teil eines größeren Zusammenhangs aus Wilderei, Diebstählen und der Angst vor Entdeckung? Und vor allem, welchen Einfluss hatten drei Frauen auf diesen Andreas W.? Jetzt ist es so, dass die Akten auf diese Fragen keine einfache und in allen Punkten widerspruchsfreie Antwort geben. Sie zeigen vielmehr, dass die Behörden ihre Auffassung über die Entstehung des Mordplans im Laufe der Ermittlungen und sogar noch nach dem Prozess verändert haben. Fest steht für die Justiz schließlich, dass Andreas W. der Schütze war. Ebenso werden weitere Personen wegen ihrer Beteiligung oder ihres Verhaltens im Zusammenhang mit dem Mord zur Verantwortung gezogen. Weitaus schwieriger bleibt jedoch die Rekonstruktion des Weges zur Tat. Was aus den Unterlagen hervorgeht, ist nämlich ein Bild eines eng miteinander verbundenen Milieus, in dem sich persönliche Feindschaft, Wilderei, Diebstähle, Angst vor polizeilicher Entdeckung und wiederholte Gespräche über die Beseitigung des M miteinander verbinden. W erscheint dabei zugleich als Mann mit einer schweren Gewaltvorgeschichte und als jemand, der später behauptet, von anderen Menschen zum Mord gedrängt und in seinem Willen beeinflusst worden zu sein. Die Frauen aus seinem Umfeld wiederum erscheinen in den Akten je nach Ermittlungsstand als Anstifterinnen, Bestärkerinnen oder als Personen, die einen bereits bestehenden Mordgedanken aufgegriffen und weiter vorangetrieben haben. Jetzt ist es ja so in der Rechtsprechung, dass ein gerichtliches Urteil am Ende einen klaren Verantwortlichen festlegen muss. Ansonsten würde es vermutlich kein Urteil oder einen Freispruch geben. Die Akten selbst, so zumindest ist es mein Eindruck, bewahren aber zahlreiche Unsicherheiten. Sie zeigen, wie schwer es den Ermittlern fiel, aus widersprüchlichen Aussagen, gegenseitigen Beschuldigungen, späteren Geständnissen, Widerrufen und psychiatrischen Beobachtungen eine eindeutige Geschichte zu formen. Nichtsdestotrotz wollen wir diese Geschichte jetzt anfangen zu rekonstruieren und wollen dort beginnen, wo der Fall für die Öffentlichkeit und die Justiz seinen entscheidenden Ausgangspunkt hatte, nämlich mit dem Mord an Johann M. Am 4. August 1918, nachts gegen 23 Uhr, wird der Gendarmerie-Nachtwachtmeister Johann M. im Landkreis Kelheim erschossen. Nach der späteren Anklage und der gerichtlichen Feststellung war Andreas W. der Täter. Er soll M. vorsätzlich und mit Überlegung mit einem Jagdgewehr getötet haben. Dieses vorsätzlich und mit Überlegung sind natürlich Mordmerkmale. Die aufmerksamen Crime-Daheim-Hörer wissen das. Und da geht es jetzt wirklich darum, diesen Vorsatz und diese Überlegung festzulegen, damit man eben nicht von Totschlag, sondern von Mord sprechen kann. Und was das Ganze natürlich auch noch bedeutet, ist, dass man jetzt nicht von einer spontanen Gewalttat sprechen kann und das nicht aus einem Augenblick heraus entstanden ist, dieser Tötungsentschluss, sondern dass dem schon Planung und auch Vorsatz vorausgegangen sind. Die späteren Ermittlungen ergeben nach Ansicht der Behörden, dass der Gedanke an die Ermordung des M bereits vor dem 4. August existiert hatten. Im Umfeld des W war über M gesprochen worden. Mehrere Personen sollen von einer drohenden Tat gewusst haben. Einzelne Beteiligte sollen W zur Tötung gedrängt oder ihn zumindest in einem bereits vorhandenen Entschluss bestärkt haben. Damit ist quasi der Schuss, der am Ende auf M abgegeben worden ist, eigentlich nur der Endpunkt einer Entwicklung, deren genaue Entstehung die Behörden über Jahre hinweg zu rekonstruieren versuchen. Sicher war nach dem Urteil, W hatte geschossen, unsicher blieb aber hingegen, wer hatte den Mordgedanken zuerst entwickelt und wer hatte aus einem Gedanken schließlich einen festen Entschluss gemacht. Und diese beiden Fragen ziehen sich durch das gesamte Aktenmaterial. Je weiter also die Ermittlungen fortschreiten, desto weniger betrachten die Behörden den Mord als ein isoliertes Ereignis. Nach ihrer Rekonstruktion bestand ein Zusammenhang zwischen dem Leben, das Andreas W. vor der Tat geführt hatte, seiner Verbindung zu einem Umfeld von Wilderei, Diebstählen und der Gefahr, die Johann M. für ihn und andere Personen darstellte. M. war als Nachtwachtmeister Vertreter der öffentlichen Ordnung. Nach Aktenlage war er offenbar Vorgängen auf der Spur, die für W. und sein Umfeld gefährlich werden konnten. In den Unterlagen wird ein Zusammenhang mit Wilderei und Diebstählen hergestellt. Besonders wichtig war dabei die Verbindung zu einem gewissen S. Da spielt jetzt nämlich ein späterer staatsanwaltschaftlicher Vermerk eine Rolle, der in dem Aktenmaterial auch noch vorhanden ist. Der hält nämlich fest, dass W. an Diebstählen des S. beteiligt gewesen sei. Seine Beteiligung soll durch Fingerabdrücke festgehalten worden sein. M. drohte nach der behördlichen Rekonstruktion solche Straftaten aufzudecken. Damit hatte W. möglicherweise ein eigenes und sehr konkretes Interesse daran, den M. zu beseitigen. Jetzt ist es so, dass sogar für einen gewöhnlichen Verdächtigen im Fall von Wilderei oder Diebstahl eine polizeiliche Entdeckung schwerwiegende Folgen gehabt hätte. Im speziellen Fall von Andreas W. kam jetzt noch hinzu, dass er selbst ein gesuchter Mann war und nach Auffassung der Behörden bereits vor dem Mord an M. mit schwersten Gewalttaten belastet war. Wenn jetzt der Polizist M. Andreas W. erkannt, kontrolliert oder seine Verbindung zu Diebstählen und Wilderei aufgedeckt hätte, hätte das für W. weitreichende Folgen haben können. Die Ermittler sehen deshalb eine mögliche Eskalationsfolge. W. lebte erstens auf der Flucht, er geriet in ein kriminelles Umfeld, er beteiligte sich nach Auffassung der Behörden an Diebstählen und Wilderei. M. drohte, diese Vorgänge quasi aufzudecken. Im Umfeld des W. bestand bereits erheblicher Hass gegen den Nachtwachtmeister. Der Gedanke an seine Beseitigung wurde ausgesprochen. Schließlich wurde M. dann erschossen. Die Tat erscheint in dieser behördlichen Rekonstruktion nicht als plötzlicher Gewaltausbruch, sondern als Ergebnis einer sich verdichtenden Konfliktlage. Jetzt kommen wir auf einen besonders belastenden Aspekt der Ermittlungen. Das ist nämlich die Frage, wie viele Personen vor dem Mord davon wussten, dass dieser geschehen wird. Denn die Akten geben jetzt Hinweise darauf, dass der Mord eben nicht ausschließlich im Kopf des W. existierte. Mindestens einzelne Personen aus seinem Umfeld sollen von dem Vorhaben gewusst haben. Simon F. spielte dabei eine wichtige Rolle. Nach Darstellung der Akten hatte er bereits vor der Tat Kenntnis von W.s Mordabsicht. Ihm wurde später vorgeworfen, trotz dieses Wissens weder die Behörden noch den Polizisten M. selbst gewarnt zu haben. Besonders schwer wog außerdem eine Aussage, die Johanna E. zugeschrieben wurde. Sie soll am Mordtag gegenüber Katharina F. und deren Eltern sinngemäß erklärt haben: Macht euch aus dem Staub, weil der W. heute den Nachtmeister erschießt, dass wir einmal Ruhe haben. Sollte jetzt diese Aussage so gefallen sein, wäre sie ein starkes Indiz dafür gewesen, dass der bevorstehende Mord im engsten Umfeld vor der Tat bekannt war. Und was jetzt sehr spannend ist, die Bedeutung liegt ja quasi nicht nur in der Kenntnis des Vorhabens, die ja offensichtlich vorgelegen hat, sonst würde man so eine Aussage ja wahrscheinlich nicht treffen, sondern die Formulierung, dass wir einmal Ruhe haben, würde zugleich auf ein eigenes Interesse am Tod des M. hindeuten. Und jetzt ist aber dieser Punkt gleichzeitig der Punkt, an dem die Schwierigkeit der Beweisführung beginnt. Denn es ist so, dass in diesem Fall viele zentrale Aussagen von Personen stammen, die selbst beschuldigt waren oder sich durch ihre Aussagen entlasten konnten. Deshalb musste bei fast jeder belastenden Aussage geprüft werden, ob sie tatsächlich der Wahrheit entspricht oder jemand versucht, die eigene Verantwortung auf andere abzuwälzen. Was jetzt auch noch spannend ist, nach der Tat endet jetzt die Verbindung zwischen dem Andreas W. und seinem Umfeld nach Auffassung der Anklage nicht. Katharina F. wurde vorgeworfen, den W. unmittelbar nach dem Mord unterstützt zu haben. Sie soll ihm seine Sachen gebracht haben. In den Akten werden dabei unter anderem ein Rucksack, Socken und Schuhe genannt. Für die strafrechtliche Bewertung entstanden dadurch mehrere unterschiedliche Fragen. Hatte Katharina F. dem Andreas W. vor der Tat zum Mord gedrängt? Hatte sie einen bereits bestehenden Mordentschluss nur verstärkt? Wusste sie von der bestehenden Tat oder bestand ihre nachweisbare Beteiligung vor allem darin, W. nach dem Mord zu helfen? Diese Unterschiede sind jetzt entscheidend, weil zwischen Anstiftung, Beihilfe, Begünstigung und bloßem Wissen juristisch unterschieden werden muss. Was jetzt auch spannend in den Akten ist, bevor der Andreas W. in den Fokus gerät, gerät unmittelbar nach dem Mord noch ein anderer Mann unter Verdacht. Es ist nämlich so, dass die Ermittlungen unmittelbar nach der Tat nicht eindeutig auf W. hinwiesen. In den späteren psychiatrischen Unterlagen über W. wird Josef S. genannt. Josef S. hatte wohl vor dem Mord gemeinsam mit dem Polizisten in einem Haus gewohnt und sei aus diesem ausgezogen. Zwischen ihm und M. soll eine gewisse Feindschaft bestanden haben. Dieser Konflikt genügte offenbar, um den Verdacht zunächst auf S. zu lenken. Er wurde sogar festgenommen. Das Verfahren gegen ihn wurde jedoch mangels Beweisen eingestellt. Diese falsche Spur ist deswegen interessant und von Bedeutung, weil sie zeigt, dass die später scheinbar geschlossene Tatgeschichte nicht unmittelbar nach dem Mord schon feststand. Die Behörden wussten zunächst nicht, wer M. getötet hatte. Die spätere Verbindung zwischen dem Mord, W., den Frauen, Wilderei und Diebstählen entstand erst im Verlauf weiterer Ermittlungen. Und was jetzt aber eine ganz entscheidende Rolle in der Sache spielt, ist die Vorgeschichte von Andreas W. und wie er dann dazu kommt, im Landkreis Kelheim einen Mord zu begehen. Denn es ist so, dass sich aus den Unterlagen quasi eine Eskalationsfolge ergibt. Denn Andreas W. wird gleich mit zwei früheren Tötungsdelikten belastet. Nämlich einmal mit der Tötung eines Jagdgehilfen im Bezirk Ravensburg und mit der Tötung eines weiteren Jagdgehilfen in der Aubinger Lohe. Besonders konkret dokumentiert in den Akten ist der Fall des Jagdgehilfen Franz K. K. wurde am Abend des 25. April 1918 in der Aubinger Lohe erschossen aufgefunden. Wenige Monate später, nämlich am 17. Juli 1918, veröffentlicht das Bayerische Polizeiblatt ein Sonderblatt unter der Überschrift »Zum Mord in der Aubinger Lohe – 1000 Mark Belohnung«. Als mutmaßliche Täter, sogar mit einem Fahndungsfoto, wurden Andreas W. und Michael S. gesucht. W. wird dort als verheirateter Tagelöhner beschrieben. Als Geburtsdatum wird der 24. Januar 1876 genannt und er wird in der Nähe von Eichach geboren. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass W. fahnenflüchtiger Betriebssoldat einer technischen Einheit in München gewesen sein soll. Die Fahndungsbeschreibung schildert ihn als ungefähr 1,60 großen, schlanken Mann mit dunklem bzw. dunkelblondem Haar und Schnurrbart. Als besonderes Erkennungsmerkmal wird ein verletzter rechter Daumen genannt. Damit war W. bereits vor dem Mord an Johann M. ein gesuchter Mann. Die zeitliche Nähe der Ereignisse ist außerdem auffällig. Franz K. wird am 25. April 1918 getötet, Johann M. am 4. August 1918. In W.s Geschichte sehen also die Behörden eine fortschreitende Eskalation. Nach ihrer Rekonstruktion hatte er bereits zwei Jagdgehilfen getötet, war anschließend in den Landkreis Kelheim gekommen, hatte sich dort einem Umfeld angeschlossen, das für kriminelle Machenschaften bekannt ist, eben für Wilderei und Diebstähle, und soll schließlich erneut einen Menschen getötet haben. Jetzt ist es so, dass man mit dieser Rekonstruktion ein bisschen vorsichtig sein muss, weil es ist so, dass verschiedene Dokumente aus den Akten Dinge belegen. Aber diese geschlossene Rekonstruktion, dieser Verlauf, das ist jetzt etwas, was die Behörden in die Akten einbringen, was die Behörden rekonstruieren, nicht was anhand von einschlägigen Beweisen irgendwie nachgewiesen werden konnte, sondern eine Darstellung, die eben auf den Ermittlungen beruht. Was jetzt aber für die damalige Bewertung des Mordes an M. entscheidend ist aus diesem Ganzen, ist, dass die Staatsanwaltschaft W. als jemanden betrachtet, der bis dahin nicht als unauffälliger Mann gelebt hatte, der erst unter dem Einfluss anderer Menschen zum Gewalttäter geworden ist, sondern die Behörden sehen ihn als jemanden, der bereits schwer belastet ist und auch als jemand, der durchaus zur Gewalt fähig ist. Jetzt haben wir schon gehört, dass W. eben gesucht wird, weil er schon zwei Morde an zwei Menschen begangen haben soll. Er soll sich nach der letzten Tat dann auf die Flucht begeben haben und in den Landkreis Kelheim gelangt sein. In diesem Landkreis Kelheim kommt er dann in ein Milieu, das eben bekannt ist für Wilderei und Diebstähle. Und diesem Milieu schließt sich Andreas W. jetzt an. Und er soll sich auch selber in der Folge dann an weiteren Straftaten beteiligt haben. Besonders wichtig ist ein späterer staatsanwaltschaftlicher Vermerk, wonach durch Fingerabdrücke festgehalten wird, dass W. an Diebstählen beteiligt gewesen sei. Und das ist jetzt der Punkt, wo eben die Feindschaft gegen den Polizisten M. einen konkreten Hintergrund bekommt. Denn M. war offenbar nicht nur allgemein unbeliebt, er stellt eine Gefahr für Menschen dar, die fürchten mussten, von ihm entdeckt oder überführt zu werden. Was jetzt die Akten ausdrücklich in Zusammenhang stellen, sind die Diebstähle und der spätere Mord. M. habe die Gefahr dargestellt, Diebstähle aufzudecken. Und das ist jetzt eigentlich auch das Motiv, auf das die Ermittler kommen, wenn es um den Mord an den Polizisten geht. W. war ein Flüchtiger, er war nach Auffassung der Behörden bereits wegen früherer Tötungsdelikte belastet, er soll sich an weiteren Straftaten danach beteiligt haben und M. konnte diese Verbindung offenbar aufdecken. Der Nachtwachtmeister wurde damit für W. zu einer unmittelbaren Bedrohung. Und jetzt kommen wir auch endlich auf das Milieu zu sprechen, denn die Akten zeigen auch, dass die Feindschaft gegen Johann M. weiter reichte als nur auf einer persönlichen Feindschaft des Andreas W. gegen den Johann M. beruht. In einem späteren Vermerk wird nämlich ausdrücklich festgehalten, M. sei den Familien D., E. und F. verhasst gewesen. Damit trifft Andreas W.'s mögliches eigenes Interesse an der Beseitigung des M auf ein Umfeld, in dem der Nachtwachtmeister ebenfalls als Gegner wahrgenommen wurde. Die Unterlagen vermitteln nämlich das Bild eines Milieus, in dem wiederholt über M gesprochen wurde. Andreas W. hielt sich nämlich häufig bei Johanna E. und Regina D. im Landkreis Kelheim auf und auch Katharina F. gehörte diesem Umfeld an. Nach W.'s späterer Aussage wurde dort nicht nur allgemein über M geschimpft, er behauptete, die Frauen hätten ihn ausdrücklich aufgefordert, den Polizisten M zu töten. Nach seiner Darstellung habe er Simon F. erzählt, er sei von Personen aus dem Landkreis Kelheim und aus dem Umfeld der Familie D. aufgefordert worden, den Nachtwachtmeister, Zitat, wegzuputzen. Katharina F. soll nach W.'s Darstellung wiederholt sinngemäß erklärt haben, wenn W. nur einmal komme und den Nachtwachtmeister erschieße, dann hätten sie endlich Ruhe. Und genau diese Aussage war dann für die spätere Anklage von großer Bedeutung. Sie bildet quasi die Grundlage für den Vorwurf, dass die Frauen W. zum Mord angestiftet haben sollen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass diese Aussage sehr problematisch ist. Warum ist das so? Andreas W. hatte ja ein eigenes Interesse daran, seine Verantwortung so ein bisschen von sich zu schieben, sie zumindest zu mindern. Je stärker er also den Einfluss der Frauen darstellt, desto eher kann er sich selbst als beeinflussten oder getriebenen Mann präsentieren. Und deshalb bleiben jetzt entscheidende Fragen offen, nämlich zum einen, war W. der Urheber des Mordplans, der später andere einweihte, oder wurde ein bereits gewaltbereiter Mann erst durch sein Umfeld endgültig zur Tat gebracht? Im Endeffekt, wer brachte wen auf den Mordgedanken? Und das ist jetzt der zentrale Konflikt in der gesamten Beweisführung. Die Staatsanwaltschaft vertritt jetzt zunächst die Auffassung, dass Andreas W. bzw. möglicherweise auch Simon F. zunächst den Gedanken an die Ermordung des Polizisten entwickelt haben sollen. Danach sei dieser Gedanke im Kreis der Frauen zur Sprache gebracht worden. Nach dieser ursprünglichen Rekonstruktion wäre der Mordplan also nicht von Katharina F., Johanna E. oder Regina D. geschaffen worden. Er hätte bereits bestanden. W. soll ihn dann anschließend im Beisein der Frauen ausgesprochen haben. Die Frauen wären dann später in den Plan einbezogen worden oder hätten ihn unterstützt. Doch nach dem Prozess und nach weiteren Ermittlungen verschiebt sich diese Bewertung. Denn in einem späteren staatsanwaltschaftlichen Vermerk wird sinngemäß festgehalten, man halte nunmehr daran fest, dass die Frauen den Mordgedanken zwar nicht ursprünglich geschaffen hätten, ihn jedoch aufgegriffen, weitergeführt und in W. erweckt bzw. verstärkt hätten. Und diese Formulierungen sind jetzt für das Verständnis des Falls wirklich von zentraler Bedeutung. Denn, Achtung, sie versuchen zwei scheinbar widersprüchliche Vorstellungen irgendwie miteinander zu verbinden. Einerseits sollte Andreas W. nicht als willenloses Werkzeug erscheinen, andererseits sollte der erhebliche Einfluss der Frauen auf ihn bestehen bleiben. Die spätere Theorie, die daraus entsteht, lautet damit ungefähr so. Der Gedanke an die Beseitigung des M war möglicherweise bereits vorhanden, die Frauen hatten ihn nicht zwingend erfunden, sie griffen ihn aber auf, sie sprachen weiter darüber, sie unterstützten Andreas W., sie verstärkten den Gedanken und dadurch trugen sie nach Auffassung der Behörden dazu bei, dass aus einem Gedanken ein fester Tatentschluss wird. Am Ende muss man wohl sagen, dass selbst die Behörden den Ursprung des Mordplans nicht abschließend klären konnten. In einem Vermerk wird nämlich die Einschätzung zweier Beamter wiedergegeben. Danach wurden zwei unterschiedliche Möglichkeiten als ungefähr gleich wahrscheinlich angesehen. Nämlich die erste Möglichkeit, W. oder Simon F. hatten den Mordplan ausgeheckt, erst später wurden die anderen Personen dann eingeweiht. Oder die zweite Möglichkeit, andere Personen aus dem Umfeld hatten den Mordgedanken entwickelt oder so stark gefördert, dass W. erst durch ihren Einfluss endgültig auf die Ermordung des Polizisten gebracht wurde. Für keine dieser beiden Varianten liegen nach den späteren Einschätzungen absolute, sichere Beweise vor. Und das ist auch eine der wichtigen Erkenntnisse der gesamten Aktenführung. Die Behörden zweifelten nicht daran, dass W. M. erschossen hatte. Sie zweifelten auch nicht grundsätzlich daran, dass Menschen aus seinem Umfeld in die Vorgeschichte der Tat verwickelt waren. Aber sie konnten den genauen Entstehungsprozess des Mordplans eben nicht sicher rekonstruieren. Und jetzt kommen wir natürlich auch in Aussage gegen Aussage-Konstellationen. Und das ist auch ein wesentlicher Grund für diese Unsicherheit, die in der Struktur der Beweise liegt. Viele der wichtigen Aussagen stammen von Menschen, die selbst beschuldigt werden. Weh belastet die Frauen. Die Frauen belasten sich teilweise gegenseitig. Simon F. macht Aussagen über sein Wissen und über andere Beteiligte. Zugleich hatte jeder dieser Personen ein eigenes Interesse daran, die persönliche Verantwortung möglichst gering erscheinen zu lassen. Andreas W. konnte sich entlasten, indem er behauptet hatte, die Frauen hätten ihn beherrscht und zum Mord getrieben. Die Frauen hingegen konnten sich entlasten, indem sie behauptet hatten, Andreas W. sei ohnehin bereits zum Mord entschlossen gewesen. Simon F. musste erklären, warum er trotz seines Wissens nicht eingegriffen hatte. Die Staatsanwaltschaft versucht deshalb, die Aussagen miteinander zu vergleichen und dort nach Übereinstimmungen zu suchen, wo sich verschiedene Beschuldigte gegenseitig bestätigten. Die Frauen zum Beispiel bestreiten im Kollektiv eine vorsätzliche Anstiftung. Die Anklage argumentiert jedoch, dass ihre Belastung nicht ausschließlich auf den Aussagen des Andreas W. beruhen. Auch Aussagen anderer Mitbeschuldigter sollen ihre Beteiligung bestätigen. Simon F. soll nach anfänglichem Leugnen eingeräumt haben, bereits am Tattag vom geplanten Mord gewusst zu haben. Dadurch entstand aus Sicht der Staatsanwaltschaft ein Netz von Indizien. Die Einzelheiten waren widersprüchlich. Das Gesamtbild erschien den Ermittlern jedoch zu zeigen, dass der Mordgedanke im Umfeld bekannt gewesen war. Ein entscheidender Wendepunkt kommt jetzt im Juni 1919, also fast ein Jahr nach der Tat. Aus den späteren psychiatrischen Unterlagen geht nämlich hervor, dass das Verfahren auf Veranlassung des Amtsgerichts erneut aufgenommen bzw. weitergeführt werden soll. Am 18. Juni 1919 wurde Andreas W. festgenommen. Weitere Festnahmen folgten. Die spätere Anklage richtet sich gegen Andreas W., Katharina F., Johanna E., Regina D. und Simon F. Was jetzt die persönlichen Angaben in den Akten zeigen, ist ein enges, ländliches und soziales Umfeld. Denn alle Beteiligten kannten einander. Verwandtschaft, Nachbarschaft, persönliche Beziehungen und gemeinsame Interessen überschneiden sich. Und in so einem Umfeld sind natürlich Wissen und Gerüchte, die entstehen, schwer voneinander zu trennen. Ebenso schwer war festzuhalten, wer wann was erfahren hatte und wer aus eigenem Interesse die Verantwortung auf andere verlegen wollte. Die Anklage versucht jetzt, jeder Person eine bestimmte Rolle zuzuordnen. Die Anklageschrift vom September 1919 ordnet die Beteiligung juristisch. Andreas W. wurde vorgeworfen, Johann M. am 4. August 1918 vorsätzlich und mit Überlegung mit einem Jagdgewehr erschossen zu haben. Zusätzlich wurde er mit vorgesetzter unbefugter Jagd zum Erwerb in Verbindung gebracht. Katharina F., Johanna E. und Regina D. wurde vorgeworfen, Andreas W. durch Überredung zur Ermordung M.s angestiftet zu haben. Simon F. wurde beschuldigt, von den Mordvorhaben genaue Kenntnis gehabt zu haben, aber keine Anzeige erstattet zu haben. Katharina F. wurde darüber hinaus noch vorgeworfen, Andreas W. nach der Tat Hilfe geleistet zu haben. Auf dem Papier entsteht damit eine klare Rollenverteilung, nämlich Andreas W. war der unmittelbare Täter, die Frauen waren die Personen, die ihn zum Mord gebracht und darin bestärkt haben sollen, Simon F. war der Wissende, der geschwiegen hat. Katharina F. war zusätzlich eben die Helferin nach der Tat. Aber was jetzt so als klare juristische Einteilung erscheint, darf eigentlich nicht mit einer vollständig geklärten tatsächlichen Vorgeschichte verwechselt werden. Das ist ganz wichtig, denn gerade die späteren Vermerke in der Akte zeigen, dass die Behörden weiterhin darüber streiten, wie diese Rollen tatsächlich entstanden waren. Das ist also wiederum das, was jetzt die Behörden ermittelt haben, was die Behörden annehmen, was die Vorgeschichte zu dieser Tat und auch die Tatbegehung selber betrifft. Aber die Beweise geben es einfach nicht in dieser Klarheit her, weil eben vieles auf Aussagen beruht, die sich zum Teil gegenseitig widersprechen, wo eine die andere bezichtigt, wo nicht klar ist, wer sich diesen Plan überhaupt ausgedacht hat. Eigentlich ist nur klar, wer die Tat am Ende begangen hat, aber eben nicht, wo kommt dieser Mordgedanke her, wer war der Auslöser, wer hat wen angestiftet, wer musste wen überreden oder ist diese Überredung bereits auf einen festen Vorsatz gestoßen. Es ist also eben nicht klar, was da vorher war, und die Anklage spiegelt es so ein bisschen wider, dass man eben diesen Leuten feste Rollen zuordnen möchte. Aber so ganz klar ist es einfach nicht. Man hat ja nicht wie heute vielleicht einen WhatsApp-Chat, auf den man sich berufen kann, oder ein abgehörtes Telefonat, sondern es ist ja alles Mund-zu-Mund-Propaganda, ein Flüstern hier, ein Hinweis da. Ach, wäre das nicht schön, wenn wir diesen Polizisten endlich loswerden, dann könnten wir hier wieder schalten und walten, wie wir wollen. Aber das ist ja alles nur auf den Aussagen von möglicherweise Beteiligten entstanden. Und die sind natürlich daran interessiert, die Schuld möglichst weit weg von sich zu schieben und andere dafür verantwortlich zu machen. Also es ist sehr schwer, daraus zu rekonstruieren, wer jetzt was wann gesagt hat. Was jetzt allerdings der Täter dazu sagt, nämlich der Andreas W., das ist in den Akten sehr gut dokumentiert. Während der Untersuchung entwickelt nämlich Andreas W. eine Darstellung seiner Tat, die für die psychiatrische Beurteilung eine große Bedeutung spielt. Er behauptet, von anderen Menschen beeinflusst worden zu sein. In den Unterlagen wurden Äußerungen von ihm wiedergegeben, wie zum Beispiel: Ich bin im Bann gestanden, oder an anderer Stelle erklärt er, man hat mich förmlich hingetragen. Er stellt sich also als ein Mann dar, dessen eigener Wille von anderen Menschen beeinflusst oder beherrscht worden sei. Dabei spielt eben der Einfluss der Frauen eine zentrale Rolle. Andreas W. behauptet, sie hätten ihn aufgehetzt, sie hätten ihn gedrängt, sie hätten den Gedanken an die Ermordung des M. in ihm verstärkt. Und diese Darstellung war für seine Verteidigung offensichtlich von großer Bedeutung. Wenn Andreas W. nämlich tatsächlich nicht mehr frei über sein Handeln bestimmen konnte, hätte dies für seine strafrechtliche Verantwortung relevant sein können. Die Frage nach dem Einfluss der Frauen wurde damit zu einer doppelten Frage, nämlich für die Anklage gegen die Frauen konnte ein starker Einfluss belastend sein, für Andreas W. selbst konnte derselbe Einfluss aber entlastend wirken. Die Justiz musste deshalb eine schwierige Grenze ziehen, nämlich die Frauen konnten Andreas W. beeinflusst haben, aber Andreas W. durfte aus Sicht der späteren Verurteilung dennoch nicht als völlig willenlos erscheinen. Und in diesem Zusammenhang greift die Justiz jetzt auf ein Mittel zurück. Nämlich lässt sie den Täter psychiatrisch untersuchen. Es gibt also jetzt ein psychiatrisches Gutachten und das wird zu einem zentralen Teil des Verfahrens. Und was dieses Gutachten jetzt offenbart, ist, dass Andreas W. während der Haft auffällige Verhaltensweisen zeigt und ungewöhnliche Angaben macht. Er klagt nämlich über Stimmen, die er hört, er äußert religiöse Vorstellungen, er spricht von Gott und vom Teufel, er beschäftigt sich mit Schuld und Verfolgung, teilweise erschien er den Gutachtern als erregt, zu anderen Zeiten wirkt er apathisch und ungewöhnlich ruhig, er behauptet zeitweise eben Stimmen zu hören. Eine dieser Stimmen soll ihm gesagt haben, Gott habe es befohlen, an anderer Stelle erklärt Andreas W., er selbst habe den Mord nicht gewollt, er sprach erneut davon, von Frauen beeinflusst worden zu sein, er stellt seinen eigenen Willen als von fremden Kräften bestimmt da. Und das alles führt jetzt dazu, dass die Gutachter mehrere Möglichkeiten prüfen müssen. Die Frage ist natürlich, die einem sofort in den Sinn kommt, täuscht Andreas W. eine Geisteskrankheit nur vor oder war er tatsächlich psychisch krank? War sein Zustand möglicherweise durch eine körperliche Erkrankung beeinflusst oder war er erst nach der Tat psychisch erkrankt? Und was jetzt sehr interessant ist, vor allem wenn man sich das Jahr 1918 ansieht, wo man ja denken könnte, dass so ein Gutachter vielleicht schneller zu dem Ergebnis kommt, dass da jemand nur schauspielert. Nein, in diesem Fall ist es so, dass die Ärzte tatsächlich das Verhalten des Andreas W. ernst nehmen und nicht einfach nur als Simulation abtun. Sie kommen nämlich zu dem Schluss, dass bestimmte Symptome möglicherweise vorgespielt sind. Andere Erscheinungen wirken jedoch auf den Gutachter nicht ohne weiteres unecht. Die Unterlagen erwähnen körperliche Schwäche und Gewichtsverlust. Andreas W. soll zeitweise erheblich abgenommen haben. Auch die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen körperlicher Erkrankung und psychischer Veränderung wurde geprüft. Gleichzeitig sprachen mehrere Umstände gegen die Annahme einer vollständigen geistigen Zerrüttung. Andreas W. konnte sich an zahlreiche Einzelheiten nämlich durchaus erinnern. Er war in der Lage, Fragen zu beantworten. Seine Aussagen waren nicht durchgehend verwirrt. Er konnte seine eigene Situation erfassen. Auch seine Darstellung, er sei von anderen Menschen vollständig beherrscht worden, wurde von den Gutachtern nicht einfach als Beweis einer schweren Geisteskrankheit akzeptiert. Die entscheidende Frage lautet jetzt, war Simulation ausgeschlossen oder lag eine Geisteskrankheit doch vor? Und vor allem, war Andreas W. am 4. August 1918 aufgrund seines psychischen Zustands außerstande, seinen Willen frei zu bestimmen? Und da ist es jetzt im Ergebnis tatsächlich so, dass die Gutachter zu dem Schluss kommen, dass die Verantwortlichkeit des W. für die Tat nicht aufgehoben gewesen sei. Sie hielten es offenbar für möglich, dass er während der Haft psychisch auffällig oder tatsächlich erkrankt war. Es ließ sich jedoch nicht mit ausreichender Sicherheit nachweisen, dass eine solche Erkrankung bereits zum Zeitpunkt des Mordes seine freie Willensbestimmung aufgehoben hatte. Damit blieb Andreas W. strafrechtlich verantwortlich. Auch seine Behauptung, er sei durch die Frauen vollständig beherrscht worden, setzte sich nicht durch. Und damit ergibt sich am Ende für die Justiz das Bild, Andreas W. war durchaus beeinflusst worden, blieb aber selbst verantwortlich. Die Frauen konnten auf ihn eingewirkt haben, ohne ihn vollständig in ein willenloses Werkzeug zu verwandeln. Er konnte durch andere bestärkt worden sein und dennoch selbst vorsätzlich und überlegt gehandelt haben. Am 29. Mai 1920 fällt dann schließlich das Urteil des Schwurgerichts Amberg. Andreas W. wird wegen Mordes zum Tode verurteilt. Damit folgt das Gericht der Auffassung, dass Andreas W. für die Tat strafrechtlich voll verantwortlich war. Es ist also so, dass seine Darstellung eines fremdbestimmten oder aufgehobenen Willens ihn nicht vor dieser schweren Strafe bewahrt. Für Katharina F. hatte das Urteil besonders schwere Folgen. Sie wurde wegen Beihilfe zum Mord zu 13 Jahren Zuchthaus verurteilt. Hinzu kommen 5 Jahre Ehrverlust. Das Urteil beendet jedoch nicht die Auseinandersetzung mit dem Fall, denn gerade nach dem Prozess werden die Fragen nach dem Ursprung des Mordplans weiter untersucht und auch bewertet. Andreas W. legt jetzt gegen dieses Urteil Revision ein. Aus den späteren Unterlagen geht hervor, dass dieses Rechtsmittel allerdings erfolglos blieb. Die Revision wird vom Reichsgericht verworfen. Damit wird das Urteil rechtskräftig. Die Frage nach der Schuld oder Unschuld war damit zumindest juristisch entschieden. Und von nun an geht es für Andreas W. vor allem um die Vollstreckung der Todesstrafe und später um deren Umwandlung. Und hier ein kleiner Disclaimer, denn wenn ihr euch für das Thema Todesstrafe interessiert, da haben wir vor kurzem ein Special rausgebracht, nämlich der Scharfrichter von Amberg. Das sind 6 zusammenhängende Folgen. Da geht es genau um diese Zeit, in der die Todesstrafe in Bayern als juristisches Mittel zum Einsatz kam. Wir sprechen über einen Henker, der in dieser Zeit die Todesurteile vollstreckt hat. Und wir erzählen auch 2 spannende Fälle, die ebenfalls mit einem Todesurteil enden. Hört also da unbedingt rein, es ist wirklich eine spannende Produktion und ein tiefer Einblick in die Zusammenhänge und in die Geschichte. Wie jetzt gerade schon angeteasert, Andreas W. wird am Ende dann nicht hingerichtet, sondern seine Todesstrafe wird umgewandelt. Und zwar passiert das mit der Entschließung des Staatsministeriums der Justiz vom 24. März 1921, in der die Todesstrafe in lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt wird. Andreas W. kommt zunächst ins Zuchthaus nach Straubing. Ein Dokument aus dem Jahr 1921 enthält da eine bemerkenswerte handschriftliche Ergänzung. Andreas W. erklärt nämlich sinngemäß, er werde versuchen, den Vollzug der lebenslangen Strafe zu verdienen und durch gute Führung eine spätere Milderung zu erreichen. Daneben wird allerdings vermerkt, dass er noch eine weitere 2-jährige Gefängnisstrafe zu verbüßen habe. Das steht dann im Kontext mit seinen vorangegangenen möglichen Taten. Und damit ist das juristische Schicksal von Andreas W. zunächst entschieden. Aus dem zum Tode verurteilten Mörder wird ein zu lebenslanger Zuchthausstrafe verurteilter Gefangener. Und was jetzt sehr spannend ist, nach dem Urteil verändert sich die behördliche Bewertung des Mordplans nämlich noch einmal. Das geht aus nachträglichen Vermerken hervor und die gehören zu den wichtigsten Dokumenten in diesem gesamten Fall, denn sie zeigen, dass selbst nach dem Urteil eben keine völlige Klarheit darüber bestand, wie der Mordgedanke entstanden war. Ein Staatsanwalt hält jetzt fest, und zwar nach dem Gesamtbild der Verhandlung und nach weiteren Erhebungen, dass die Frauen den Gedanken an die Ermordung des M. zwar nicht ursprünglich geschaffen hätten, sie hätten ihn jedoch aufgegriffen, sie hätten ihn weitergeführt und sie hätten ihn in Andreas W. erweckt bzw. verstärkt. Und diese spätere Bewertung passt zu dem Gesamtbild, das aus den Akten entsteht, nämlich der Mord hatte wahrscheinlich keinen einzigen Ursprung. Er entstand möglicherweise aus mehreren Interessen und Einflüssen gleichzeitig. Und das ist jetzt eben so spannend, dass das im Nachgang noch passiert, denn man hätte diese ganze Sache ja jetzt eigentlich auf sich beruhen lassen können. Es wurde jemand dafür verurteilt, es wurden sogar mehrere Personen dafür verurteilt, nämlich Katharina F. ja auch zu einer Zuchthausstrafe von 13 Jahren. Und damit hätte man das Ganze ja ruhen lassen können, aber offensichtlich war es der Staatsanwaltschaft doch ein Anliegen, das Ganze nochmal zu befeuern und möglicherweise auch die beiden anderen möglichen Täterinnen zur Verantwortung zu ziehen, was übrigens nicht passiert ist, denn alle anderen, die in dem Fall noch verdächtigt wurden oder vor Gericht standen, wurden freigesprochen. Es ist also nur Katharina F. und Andreas W. etwas nachgewiesen worden und das ist jetzt nochmal der Versuch, dieses Ganze nochmal in ein anderes Licht zu rücken. rücken und mögliche weitere Täter zur Strecke zu bringen. Es ist der Staatsanwaltschaft aber nicht gelungen. Nur Katharina F. verbüßt eine lange Zuchthausstrafe aus diesem Konglomerat von Frauen, die da möglicherweise noch beteiligt gewesen waren. Und was jetzt eigentlich nochmal ganz spannend ist, ist auch dieser Weg der Katharina F., denn die wird ja am 29. Mai 1920 wegen Beihilfe zum Mord zu 13 Jahren Zuchthaus verurteilt, das hatte ich ja schon gesagt. Und hinzu kommen noch diese 5 Jahre des Ehrverlusts. Ihre Strafzeit beginnt dann am 30. Mai 1920, also am Tag nach dem Urteil. Und als Strafende wird für sie ursprünglich der 30. November 1932 vorgesehen. Sie verbüßt ihre Strafe im Zuchthaus in Eichach. Das ist übrigens heute noch eine Justizvollzugsanstalt, in dem hauptsächlich Frauen ihre Strafen absitzen. Und die Akten ermöglichen es jetzt, ihr Leben über viele Jahre noch weiter zu verfolgen. Es endet also nicht damit, dass sie in Haft geht und man weiß nicht genau, was aus ihr wurde, sondern man kann ihren Weg tatsächlich noch weiter verfolgen. 1929 war ein großer Teil der Strafe dann verbüßt. Ein Dokument hält fest, dass 3/4 ihrer Strafe am 17. Oktober 1929 vollstreckt waren. Katharina F. beantragt in der Folge dann einen bedingten Straferlass. Zur Begründung wird vorgetragen, dass sie ihre Tat bitter bereue. Sie wolle ihren alten Vater unterstützen. Außerdem wolle sie sich um ihre beiden Kinder kümmern. Allerdings hatte das Gesuch zunächst keinen Erfolg. Die Staatsanwaltschaft hielt es in Übereinstimmung mit der Stellungnahme des Zuchthausdirektors eben für verfrüht, sie zu entlassen. Damit bleibt Katharina F. zunächst in Haft. Entlassen wird sie dann am 30. November 1931 aus dem Zuchthaus Eichach. Anschließend geht sie nach München. Am 24. Mai 1932 heiratet sie Josef H. Sie bekommt dann innerhalb dieser neuen Ehe nochmal 2 Kinder. Aber die wirtschaftliche Lage des Ehepaares bleibt weiterhin schwierig. Nach den behördlichen Ermittlungen standen weder Katharina noch ihr Mann in einem regelmäßigen Verdienst. Den gemeinsamen Lebensunterhalt bestreiten die beiden durch eine laufende monatliche Unterstützung des Wohlfahrtsamtes München. Die Akten dokumentieren außerdem gesundheitliche Folgen einer Verletzung, die Katharina F. während ihrer Haft im Zuchthaus Eichach erlitten hatte. Sie soll auf einer Treppe gestürzt sein und sich am rechten Knie verletzt haben. Daraus entwickelt sich nach den Unterlagen eine Schleimbeutelentzündung und nach ärztlicher Einschätzung war sie deshalb arbeitsunfähig. Gleichzeitig wurde aber festgestellt, dass ihr Mann den Haushalt führte. Also sie war quasi als Hausfrau tätig, aber hatte jetzt nicht noch eine weitere Anstellung. 1935 wird dann erneut geprüft, ob die noch bestehende Reststrafe endgültig erlassen werden kann. Sie war ja vorzeitig entlassen worden. Dafür führten die Behörden nochmal Ermittlungen über Katharina F.'s Verhalten nach der Haft. Und diese Berichte stehen in einem auffälligen Gegensatz zu den Mordakten der Jahre 1918 bis 1920. Denn da steht, über Katharina F. sei nichts Nachteiliges bekannt. Sie habe sich in den vergangenen Jahren einwandfrei geführt. Gegen sie sei kein neues Strafverfahren anhängig. Sie und ihr Mann lebten sehr zurückgezogen. Im Haus selber galten sie als verträglich. Und aufgrund dieses Verhaltens fiel die polizeiliche Einschätzung durchaus positiv aus. Anders als zuvor. Es heißt in den Akten, der Erlass der Reststrafe könne im Gnadenwege empfohlen werden. Damit endet der bislang dokumentierte Lebensweg Katharina F.'s. Damit wird aus der wegen Beihilfe zum Mord verurteilten Zuchthausgefangenen eine zurückgezogen lebende Frau in München, über die Polizei viele Jahre später eben nichts Nachteiliges mehr zu berichten hat. Jetzt fassen wir also nochmal zusammen, was die Akten über diesen Fall tatsächlich erkennen lassen. In der Gesamtschau ist der Mord an Johann M. nämlich kein Fall, der sich auf die einfache Formel reduzieren lässt, ein Täter hat aus einem einzelnen Motiv heraus einen Menschen erschossen. Die Akten zeigen vielmehr mehrere miteinander verbundene Ebenen. Am Anfang der bekannten Tatgeschichte steht der Mord selbst. Andreas W. erschießt Johann M. Danach offenbart die Rekonstruktion der Vorgeschichte aber ein weit größeres Geflecht. Andreas W. war bereits vor der Tat ein gesuchter Mann. Die Behörden belasten ihn mit 2 früheren Tötungsdelikten an Jagdgehilfen. Der Mord an Franz K. in der Aubinger Lohe war Gegenstand einer öffentlichen Fahndung. Andreas W. gelangt anschließend in den Landkreis Kelheim, weil ihn wahrscheinlich auch dieser öffentliche Aufruf zur Flucht bewogen hat. Im Landkreis Kelheim kommt er dann in ein bestimmtes soziales Milieu, das mit Wilderei und Diebstählen verbunden ist. Und dann kommt der Tag, an dem Andreas W. durch Fingerabdrücke eine Beteiligung an Diebstählen nachgewiesen werden kann und der Polizist M. droht, diese Vorgänge aufzudecken. Aus dem heraus entwickelt sich jetzt dieses persönliche Motiv des Andreas W. Gleichzeitig war der Polizist M. auch anderen Menschen im Umfeld von Andreas W. durchaus verhasst. Im Umfeld der Familien F, E und D wurde über ihn gesprochen. Nach verschiedenen Aussagen wurde sogar über seine Tötung gesprochen. Einige Personen sollen vor der Tat von Andreas W.s Vorhaben gewusst haben. Andreas W. behauptet später, die Frauen hätten ihn gedrängt und aufgehetzt. Die Frauen hingegen bestreiten eine vorsätzliche Anstiftung. Simon F. musste zum Beispiel erklären, warum er trotz seines Wissens den Polizisten nicht gewarnt hatte. Katharina F. wurde zusätzlich beschuldigt, W. nach dem Mord bei der Flucht unterstützt zu haben. Und aus diesem Material entstand eben keine völlig widerspruchsfreie Geschichte. Und jetzt kommt meine ganz persönliche Einordnung, nämlich das wahrscheinlichste Gesamtbild nach den vorliegenden Akten. Und wie gesagt, das ist jetzt etwas, das aus meiner Feder stammt und nicht etwas, was jetzt einer juristischen Beweisführung nachkommt oder einem Urteil entspräche oder wirklich belegt ist, sondern eine reine Theorie über das, was eben die Akten hergeben. Aus meiner Sicht spricht dieses Aktenmaterial nämlich dafür, dass es einen längeren Eskalationsprozess gab. Der Mord an Johann M. entstand wahrscheinlich nicht aus einem einzelnen Augenblick und nicht aus dem isolierten Willen nur einer einzigen Person. Andreas W. brachte nach Auffassung der Behörden bereits eine erhebliche Vorgeschichte mit, nämlich eine Geschichte von Gewalt, Flucht, Wilderei, Kriminalität. Daraus ergibt sich sozusagen sein eigenes sehr starkes Motiv, den Polizisten zu beseitigen. Der Polizist M. war nämlich diesem Milieu durchaus auf der Spur. Er hatte möglicherweise sogar Beweise vorliegen, die Diebstähle und Wilderei aufdecken würden und somit diese ganze Gemeinschaft in die Bredouille bringen würde. Andreas W. hatte ja auch schon diese Vorbelastungen durch diese zwei möglichen Taten, die da vorher schon im Raum standen und durch diesen polizeilichen Fahndungsaufruf. Eine Entdeckung hätte besonders ihm gefährlich werden können, weil er eben schon ein gesuchter Mann war. Er wäre jetzt wahrscheinlich nicht nur wegen Diebstahl oder wegen Wilderei dran gewesen, sondern man hätte ihn dann in der Folge wahrscheinlich auch über diesen Aufruf mit den anderen Taten in Verbindung gebracht und dann wäre er einfach dran gewesen. Gleichzeitig ist es so, dass dieses eigene Interesse auf ein Umfeld trifft, in dem der Polizist ebenfalls gehasst wird. Der Gedanke an seine Beseitigung scheint in diesem Umfeld nicht nur einmal, sondern sogar häufiger und nicht nur beiläufig, sondern absichtlich geäußert worden zu sein. Mehrere Menschen wussten offenbar zumindest von der Gefahr, die dem Polizisten droht. Und einige könnten Andreas W. darin auch bestärkt haben, andere schweigen vielleicht. Katharina F. soll ihm nach der Tat auch geholfen haben. Aus welcher Motivation heraus das passiert ist, das bleibt ein Geheimnis oder das geben zumindest die Akten nicht preis. Ob sie jetzt Mitleid mit ihm hatte, ob sie mit ihm befreundet war, ob da eine andere Beziehung zwischen den beiden bestanden hat, ob sie es gemacht hat, weil sie ihn dazu gedrängt hat und eine gewisse Verantwortung für diesen Mann jetzt verspürt hat, das geben die Akten eben nicht preis. Die späteren Ermittler halten selbst zwei verschiedene Entstehungsgeschichten für möglich. Das ist eben auch interessant, dass es nicht eine Geschichte gibt, die selbst die Behörden bis zum Ende verfolgen, sondern dass auch hier mehrere Varianten im Raum stehen. Sie kommen darauf, dass entweder Andreas W. bzw. möglicherweise auch Simon F. den Mordplan zunächst unter sich entwickelt und die anderen später einbezogen haben. Oder der Einfluss des übrigen Umfelds war so stark, dass Andreas W. erst dadurch endgültig zum Mord entschlossen wurde. Und ich finde gerade, das ist die wichtigste Erkenntnis aus diesen Akten. Die Justiz konnte feststellen, wer geschossen hatte. Das ist ganz klar und da gibt es auch keine Diskussion und es wird auch nicht abgestritten. Darüber konnte sie auch ein Urteil fällen und sie konnte auch diese Strafe verhängen. Aber die genaue psychologische Entstehung des Mordes bleibt eben komplizierter als dieses Urteil. Und im Kontrast dazu waren eben aber auch die Frauen nicht eindeutig als alleinige Urheberinnen des Mordplans zu fassen. Sie erscheinen in den späteren Akten vielmehr als Personen, die einem möglicherweise bereits vorhandenen Gedanken aufgegriffen, weitergeführt und verstärkt haben. Simon F. wusste offenbar von der Gefahr, griff aber nicht ein. Und diese ganze Gemengelage weist eben darauf hin, dass die Geschichte zu diesem Fall am treffendsten als eine Geschichte einer Eskalation verstanden werden kann. Der Weg zum Mord führt durch frühere Gewalt, Flucht, Wilderei, Diebstähle, Angst vor Entdeckung, Hass auf den Polizisten, wiederholte Gespräche über seine Beseitigung, gegenseitige Bestärkung und schließlich durch das Schweigen derjenigen, die möglicherweise wussten, was geschehen sollte. Aber am Ende ist es Andreas W., der am 4. August 1918 auf den Polizisten geschossen hat. Aber die Akten zeigen, dass die Geschichte dieses Schusses eben lange vor der Tat begonnen hat. Und sie endet eben auch nicht mit dem Mord. Sie setzt sich in den Ermittlungen, den gegenseitigen Beschuldigungen, der psychiatrischen Untersuchung des Andreas W., dem Todesurteil, der Umwandlung in lebenslange Zuchthausstrafe, der langen Haft für Katharina F. und den späteren Gnadenverfahren über viele, viele Jahre weiter fort. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr fandet diese Verwicklungen in dem Fall genauso spannend wie ich. Lasst uns doch gerne Kommentare und Feedback dazu da. Wenn ihr uns auch Fallvorschläge schicken wollt, dann meldet euch doch gern unter crimedaheim@oberpfalzmedien.de. Alles weitere zu dem Fall und zu allen anderen Folgen findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Da heißen wir crimedaheim_podcast. Lasst uns doch da gerne ein Like, einen Kommentar oder eine Nachricht da. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Und dann gibt es in 3 Wochen eine neue Folge von Crime Daheim. Da reisen wir dann wieder näher an die Gegenwart heran und erzählen euch in einem Short Crime eine etwas lockerere Episode. Darauf freuen wir uns. Macht es gut und bis dahin!